Internationales Literaturfestival Berlin. Radio 3, das Festivalradio. Mit Łukasz Tomaszewski.
Herzlich willkommen aus dem Haus der Berliner Festspiele, wo gerade das internationale Literaturfestival stattfindet. Circa 100 internationale Autorinnen und Autoren sind hier. Es gibt Buchpremieren, Lesungen, Paneldiskussionen und wir von Radio 3 sind auch hier, noch bis Freitag täglich zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Ja, und auf dem Programm heute sind die britische Booker-Preisträgerin Samantha Harvey. Wir sprechen über das Panel A Woman's Nature mit Moderatorin und Journalistin Carolina Chimoy und auch mit der Autorin Luisa Reyes-Retana aus Mexiko. Und zum Ende der Sendung kommt auch noch unsere Literaturkritikerin Anne-Dore Krohn vorbei und gibt uns eine kleine Vorschau auf den morgigen Tag, nämlich die Lesung mit dem bulgarischen Star-Autor Georgi Gospodinov für ihre Radio 3-Sendung Orte und Worte. Ja, und das Gespräch mit Samantha Harvey, das haben wir vor wenigen Augenblicken hier geführt und aufgezeichnet, als sich hier nämlich schon Massen angehäuft haben im Foyer, denn jetzt in diesem Augenblick um 18.30 Uhr startet ihre Lesung. So, first of all, Ms. Harvey, thank you for coming.
It's lovely to be here.
Samantha Harvey, sie hat ihren Bestsellerroman Umlaufbahnen mit dabei, Orbital auf Englisch. Frau Harvey, ihr neues Buch Umlaufbahnen, das erzählt ja von der Routine von 6 Astronauten und Astronautinnen. Die 4 Männer und 2 Frauen aus verschiedenen Nationen arbeiten auf der internationalen Raumstation ISS und umrunden 16 Mal am Tag die Erde. Wie sieht das Leben dieser Raumfahrer, Raumfahrerinnen aus, tausende Kilometer entfernt von der Erde, ohne Schwerkraft und nur von wenigen Zentimetern Metall von der unendlichen Leere des Weltraums getrennt?
Well, in fact, they're not thousands of kilometers away. They're only 400 kilometers away. So it's low Earth orbit, which is kind of strangely close to the Earth. You know, it feels like they are incredibly remote, and they are, because they're on the other side of the Earth's atmosphere. But in fact, it's not very far away, which is one of the facts that I think is quite beautiful about it, that they are in distance so close, and in reality and perspective so distant, and sort of in a place that most of us will never go. So I think that the book is so much about all of these contradictions, you know, being very close but also being very far, being in the emptiness of space but also being trapped in a capsule, being incredibly pioneering and adventurous but also spending most of their time doing very routine, mundane things like housekeeping, and being very alone but also there's no privacy there. They're with the other astronauts all the time. And I think that these contradictions are kind of part of what I wanted to explore in the book.
Sie will uns mit den Widersprüchen im Alltag der Astronautinnen und Astronauten vertraut machen, denn sie sind eigentlich sehr einsam, aber doch nie alleine, weil immer im Team. Sie sind sozusagen in dieser Kapsel, in einem kleinen Team, aber blicken doch auf die Welt. Und ja, sie sind alleine auf der ISS, und sie sagte, es ist gar nicht tausende Kilometer, wie ich es eingangs gesagt habe, sondern nur 400, also es ist in der inneren Umlaufbahn. Und deshalb sehen sie natürlich diese Schönheit und diese Erhabenheit des Planeten Erde. Und ja, um diese Widersprüche, um diese Ambivalenzen vielleicht auch, ging es ihr in diesem Buch. In Ihrem Text finden sich ja immer wieder Bilder, die die ISS als so eine Art Wächterin der Erde beschreiben, die unseren Planeten fast wie so eine Art Mutter, ja, auf ihr Kind aufpasst, es behütet. Ist diese Raumstation angesichts zunehmender Konflikte der letzten Jahre ironischerweise irgendwie so ein außerirdischer Ort, auf dem friedliche Zusammenarbeit zwischen Nationen und Kulturen überhaupt noch funktioniert?
Yeah, I think it is. In, you know, seen in some ways, I think that's right. You know, the sort of Russia and the West is still coexisting there. I'm not sure it's always very peaceful, but still it's functional, and they have a working relationship, and they depend very much on one another, the different space agencies, and nobody can really pull out of the space station because they all depend on one another being there. So I think that it's a peace project, and it was always a peace project. It was about sort of making relationships after the Cold War. It was about the coming together of different nations. There are 17 contributing nations to the ISS. It's just a quite beautiful project, I think. And we know that it's going to be deorbited in a few years, and that was always the case. But it feels like it represents an era that is vanishing, one of peaceful, more or less, peaceful cooperation between countries. And it feels like we're in a new era now, and a more worrying one.
Ja, ein Verlust für die Menschheit könnte es sein, wenn die ISS bald sozusagen ausläuft. Ich glaube, das ist ja 2030 der Fall. Denn sie sagt, die internationale Raumfahrt war schon immer ein Friedensprojekt. So war es ja auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Das war eigentlich mit der einzige Ort, wo es eigentlich der Westen und Russland noch weiterhin zusammengearbeitet haben. Und sie sagt, das war immer ein Come-Together, es war immer eine Zusammenkunft der Nationen. Und sie sagte, leider sieht es so ein bisschen so aus, als würde diese Epoche dieser Zusammenarbeit gerade verschwinden. Ja. Bis zum jetzigen Zeitpunkt waren insgesamt 200 Menschen aus 26 verschiedenen Ländern auf der ISS. Wir beide leider nicht. Wie haben Sie, Frau Harvey, es trotzdem geschafft, sowohl diesen speziellen Alltag auf der Raumstation als auch die unglaubliche Schönheit, die Ihre Besatzung von dort aus beobachtet, die Rede ist natürlich von der Erde, so detailreich zu beschreiben? Wie konnten Sie das eigentlich recherchieren? Denn ich glaube, beim Booker Prize haben Sie ja sogar gesagt, I don't deserve it.
Yeah, I felt that I could probably write the book, but I felt that nobody would want to read it because I'm not an astronaut, and I'm guessing. I don't know what it's like there. I will never go. There are people who have been and who do write about it, so I felt that I probably didn't have any validation to write it, I guess. But I decided to nevertheless, and I think in a way it was a really kind of wonderful project to research because there's so much that you can research, particularly the images. I watched hundreds of hours of images of orbit around the Earth and looked at photographs. But in the end, you have to just imagine because there are things that I can't know because I haven't been there. And there are also things that even for people who have been there are difficult to put into words. So I had to try to make that leap, to imagine myself there, into the gaps between the research, and emotionally to put myself there, because I read lots of books by astronauts, and astronauts don't really tell you how they feel about things. So there was a good deal of sort of emotional and imaginative work that went into this book, and I had to risk that being wrong. I just had to think, well, if it's wrong, it's wrong, but this is my best way of making that journey myself through my own imagination.
Sie hat bei der Verleihung vergangenen November vom Booker Prize gesagt, eigentlich verdiene ich es nicht. Ich habe nicht die richtige Autorität, um über das Weltall zu schreiben. Und deshalb habe ich mehrmals überlegt, dieses Projekt an den Nagel zu hängen. Denn ich bin ja keine Astronautin, ich war niemals im All. Und trotzdem hat sie daran festgehalten, einfach darum, weil sie Gefühle beschreiben kann als Romanautorin. Und sie hat natürlich gesagt, zur Recherche hat sie ganz viele Stunden, zig von Stunden, sich von Filmen angeguckt über den Weltraum, was dort alles passiert, sich davon inspirieren lassen. Natürlich sehr viele Bücher auch von Astronauten gelesen, aber Astronauten sind halt Wissenschaftler, sind natürlich sehr technisch in ihrer Sprache und beschreiben nicht die Gefühle. Und da kommt sie sozusagen rein mit ihrem Roman und füllt diese Lücke. Die meisten Geschichten über das Weltall, wir haben es gerade gesagt, sind entweder von Astronauten oder sie erzählen von Helden. die durch die Galaxie reisen, um unseren Planeten zu retten. Von solchen Erzählungen scheinen ja auch heute Weltraumenthusiasten wie zum Beispiel Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX inspiriert zu sein. Ihr Buch hingegen, das stellt die Erhabenheit des unendlichen Alls und die Verletzlichkeit unserer Zivilisation in den Mittelpunkt. War es auch ein bisschen Ihr Ziel, die Menschen mit Ihrem Buch wieder von dieser Erhabenheit, ja, sie eigentlich staunen zu lassen, sie wieder down to earth zu holen, im Gegensatz zu diesen Träumereien?
Yeah, this is a book about the Earth, really. I mean, it's set in space, but it's not really about space. It's about Earth, and it's about our relationship with the Earth. I wanted it to be a realist novel. I didn't want it to be sci-fi or speculative. It's completely realist. It's a domestic novel in space, I guess. And I wanted to look at the Earth and attend to it and try to convey something of what I felt when I looked at those images, which is kind of it's extraordinary beauty and this expansive feeling that it gave me, that it still does give me when I look at those images. This is, I think, an emotional book. Its heart, its core is an emotional one, and it's about our human response to our planet, which is the only home we have. It's more about that than it is about space or about abstract ideas of space.
Es geht ihr vielmehr um die Erde, um die ErdenbewohnerInnen und nicht so sehr letztendlich um das Weltall, das Weltraum. Sie will eigentlich uns vielmehr vergegenwärtigen, wie wichtig es ist, unsere Erde zu behüten und natürlich die menschlichen, ja, Emotionen zu besprechen in ihrem Buch. Es geht auch sehr viel um Gefühle, sagt Samantha Harvey über ihr aktuelles Buch Orbital, Umlaufbahnen. Das stellt sie heute Abend vor. Sie hat den Booker-Preis in UK vergangenen November dafür bekommen. Frau Harvey beginnt genau in diesem Moment ihre Lesung und darum haben wir dieses Gespräch vor einer halben Stunde aufgezeichnet. Wir melden uns gleich wieder nach einer kurzen Musik. Radio 3 ist hier. Willkommen zurück zu unserem Festivalradio aus dem Haus der Berliner Festspiele. Und jetzt sprechen wir über ein Event, das in knapp anderthalb Stunden startet mit dem Titel A Woman's Nature. Es ist übrigens schon ausverkauft. Grob gesagt geht es um feministische Perspektiven aus Lateinamerika in ihrem Verhältnis zu Natur und zum Klimawandel. Bei mir im Pop-Up-Studio hier sind Carolina Chimoy, Journalistin bei der Deutschen Welle. Sie moderiert den Abend. Hallo Carolina.
Hallo.
Und mit ihr dabei ist auch eine der drei Autorinnen, nämlich die in Berlin lebende Mexikanerin Luisa Reyes Retana. Herzlich willkommen und bienvenida.
Hallo, danke schön.
Frau Retana, Sie sind Juristin und haben als Kulturattaché der mexikanischen Botschaft in Berlin gearbeitet. Aktuell widmen Sie sich aber hauptsächlich der Literatur. Eines Ihrer zentralen Themen sind weibliche Kollektive als Ort des Widerstandes. Wie bringen Sie eigentlich Feminismus und Natur bzw. Umweltschutz zusammen? Ja.
Mein Deutsch ist nicht so gut. Voy a hablar en español. Gracias por tu traducción. Yo creo mucho en las metodologías del feminismo, la sororidad y la ética del cuidado en oposición a la dominación y a los juegos de suma cero. Yo creo que las mujeres, igual que la naturaleza, hemos sido vistas como algo que se puede dominar y explotar. Pero hemos sobrevivido, hemos cambiado, hemos conservado conocimiento, nos hemos defendido y nos hemos organizado gracias a nuestras redes solidarias y a nuestra cultura y ética de cuidado. Estas estrategias, que pueden llamarse ecofeministas, van más allá de lo político y lo económico, son nuestros espacios de vida, un poco como los bosques. Nos generamos cuidados entre los miembros y como grupo, y es claramente una estrategia de pues contraria a la hegemónica.
Sie erzählt hier gerade von ihrem Konzept des Ökofeminismus und sagt, sowohl die Natur als auch die Frau wurden immer wieder vom Patriarchat versucht zu unterwerfen, aber haben sich immer wieder in eigenen Konzepten, in eigenen Gruppen dagegen gewehrt und überlebt und Widerstand geleistet. Und sie vergleicht diese Widerständigkeit auch mit einem Wald, mit einem Mischwald vielleicht, der sich widersetzen und wehren kann gegen Gefahren der Umweltverschmutzung. Bleiben wir in Mexiko, Ihrem Heimatland, denn heute geht es ja hauptsächlich um Perspektiven aus Lateinamerika. Ihr neuer Roman Mal de Rio wird auch handelt auch vom wirkungslosen Umweltrecht in Mexiko. Vielleicht könnten Sie uns erklären, warum gerade indigene Frauen zum Beispiel vom Land auf diejenigen sind, die am meisten betroffen sind von zum Beispiel illegalen Minenabbau und den damit verbundenen Umweltschäden. Stichwort Wasserverschmutzung und auch Hypermaskulinisierung durch zum Beispiel zugezogene männliche Arbeiter.
Dankeschön. En el caso concreto de mi novela, lo que se litiga, el cuento que se narra, es un litigio sobre la instalación de una represa para generación de energía hidroeléctrica. Pero, ¿por qué cualquier caso de extractivismo afecta más a las mujeres indígenas de recursos escasos y jóvenes? Por la intersección de múltiples formas de opresión, porque este grupo ya carga con muchas formas de opresión de género, de clase, de etnia, geográficas. Y recordemos que las mujeres son la abrumadora mayoría de las personas violentadas en casa. La lógica extractivista, igual que el patriarcado, se basa en la dominación y en la explotación, y en este caso, de la naturaleza y de los cuerpos de las mujeres.
Also sie sagt, dass Frauen, auch vor allem indigene Frauen auf dem Land, ohnehin schon diejenigen sind, die das Schwerste los haben und die am meisten eigentlich unterdrückt werden vom Patriarchat. Und in ihrem Beispiel, in ihrem Buch geht es da um ein Kraftwerk, was gebaut wird. Und dadurch kommt es auch zur Vertreibung von indigenen Frauen. Und sie sagt, diese Frauen, die sowieso schon Sexismus und Vertreibung erfahren mussten, sind dann in Ihrem Buch diejenigen, die sozusagen mehrfach diskriminiert werden. Jetzt gibt es an der Spitze Ihres Landes eine neue Präsidentin. Claudia Sheinbaum ist nicht nur erste Präsidentin in der Geschichte Mexikos, sondern auch eine promovierte Klimawissenschaftlerin. Hoffen Sie eigentlich, dass sie auf diesem Feld vielleicht was verändern kann?
Me lo preguntas en un momento muy emotivo, porque antier, el 15 de septiembre, se celebró el Grito de la Independencia en México, que es una fiesta muy importante. Y Claudia Sheinbaum hizo un despliegue de valores feministas muy conmovedor. A mí me conmovió profundamente. Y por supuesto que esperamos mucho de ella, por supuesto que esperamos que pueda cambiar algo. Por lo pronto, su sola presencia sacude la narrativa hegemónica. La narrativa hegemónica ya está tocada con su sola presencia. Y en el grito, Claudia nombró a una serie de mujeres libertadoras a las que tradicionalmente no se menciona en esta fiesta. Y esto no es para nada irrelevante. Ahora, que sea capaz de modificar nuestro tratamiento de los ecosistemas es una tarea que aún está por verificarse, pero por supuesto la esperanza está puesta.
Auf jeden Fall trägt Frau Sheinbaum die Hoffnung auf ihren Schultern. Als Beispiel sagte sie, vor wenigen Tagen wurde der Unabhängigkeitstag, El Grito de Independencia in Mexiko wird das immer groß gefeiert, begangen. Und dort wurden viele Frauen, viele Kämpferinnen, soziale Kämpferinnen in der Geschichte Mexikos von ihr geehrt. Und sie ist natürlich auch allein als Figur ein richtiges Symbol. Und sie sagt natürlich, ob sie sozusagen Umweltschutzmaßnahmen, die ganzen Reformen implementieren kann am Ende, das steht auf einem anderen Blatt. Aber sie ist da und sie hoffen auf Claudia Sheinbaum. Vielen Dank dafür. Danke, Frau Luisa Reyes-Retana. Kommen wir zu dir, Carolina, Moderatorin des heutigen Abends. Du hast noch zwei weitere Gästinnen on stage heute Abend. Schauen wir mal auf die Peruanerin Gabriela Wiener. Sie hat gestern Abend hier auf dem ILB ihren neuen Roman vorgestellt. Autobiografisch geprägt, Titel Hueco Retrato, Deutsch unentdeckt. Gabriela Wiener, die schreibt auch aus einer feministischen, lateinamerikanischen Perspektive, aber verhandelt mehr das große Thema der kolonialen Verbrechen. Es geht um den Raub von 5000 präkolumbinischen Figuren, die heute in einem Pariser Museum ausgestellt sind, und zwar durch ihren eigenen Urgroßvater Charles Wiener wurden die damals geraubt. Und mich hat gerade diese schonungslos ehrliche Recherche in der eigenen Familie wirklich fasziniert, wie Gabriele Wiener da ihre Ahnen demontiert.
Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Autorin, Lukas. Und in diesem Roman redet sie nicht nur über die Ausbeutung der Objekte, sondern auch, was das hinterlassen hat. Denn diese Objekte sehen optisch, so erzählt sie das in ihrem Buch, so fängt sie ihr Buch an, aus wie sie. Und in einer Gesellschaft, wie die peruanische Gesellschaft in Lateinamerika, die durch Klassismus geprägt ist, aber auch durch Rassismus, trägt sie zwar einen europäischen Namen, sieht aber aus wie eine, in ihren Worten, Cholla, wie eine Mestiza, wie eine Mischung aus Indigener, einer indigenen Frau und einer Spanierin, was früher in dieser Kolonialgesellschaft einfach als etwas Negatives empfunden wurde und heute immer noch so ist. Und das ist genau den Punkt, den sie in ihrem Buch aufgreift, dass in Lateinamerika und ganz konkret in Peru diese hierarchische Gesellschaft, die sehr eng einhergeht mit der Hautfarbe, eigentlich immer noch nicht stark anders ist als damals zu Kolonialzeiten.
Ja, und sie erzählt das aus Peru. Cara de Hueco wird das, glaube ich, genau. Genannt dort. Und sie erzählt natürlich auch ihre Rassismuserfahrung aus Madrid, wo sie lebt als Latina. Du kannst das natürlich auch, hast das viel gesehen. Du warst viel in Lateinamerika, in den USA, lebst natürlich in Deutschland. Aber dein Panel will ja nicht nur affektiert über Diskriminierung Erfahrungen berichten, sondern auch empowern und Ausblicke geben. Was erwartest du da heute Abend?
Genau, das ist der gemeinsame Nenner bei diesen drei starken Frauen. Sie trauen sich, Themen anzusprechen, die vielleicht noch nicht so oft angesprochen wurden von lateinamerikanischen Autoren. Wie gesagt, Rassismus in Lateinamerika, die Klassengesellschaft in Lateinamerika und die Rolle der Frau. Luisa hatte das auch gerade erwähnt. Viele Geschichten von Frauen, aber insbesondere von indigenen Frauen, sind einfach nicht erzählt worden. Und das ist das, was die mexikanische Präsidentin jetzt vor ein paar Tagen auch in ihrer Rede nochmal unterstrichen hat. Und das ist auch das, was diese drei Autorinnen heute auf dem Panel unterstreichen wollen. Sie werden unterschiedliche Fragmente vorlesen und das ist für mich eine große Freude, dass ich drei starke Frauen im Panel haben werde, die diese sehr, sehr wichtigen Themen, über die viele sich nicht bewusst sind, gerade hier in Europa, nochmal in den Fokus stellen möchten.
Vielen Dank für dieses Interview an euch beide. Karolina Schmoy, Moderatorin des heutigen Diskussionspanels A Woman's Nature um 20 Uhr beim ILB und auch vielen Dank an Luisa Reyes Retana. Ja, wir hören uns gleich wieder. Immer wenn im Radio sehr wenig Musik gespielt wird, wissen Sie, es ist viel los. Und hier ist wirklich sehr viel los auf dem ILB, denn schon steht mir mein nächster Gast, meine nächste Gästin gegenüber, Anne-Dore Krohn. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Lukas.
Anne-Dore, wir sprechen über einen Abend, der morgen hier stattfinden wird. Er wird von dir geleitet, er wird von dir moderiert. Du hast den bulgarischen Star-Autor Georgi Gospodinov zu Gast in deinem Podcast. Ja, es ist eigentlich der bekannteste Schriftsteller aus Bulgarien. 2023 hat er den internationalen Booker Prize bekommen und ihr sprecht über seinen bisher wohl persönlichsten Roman, Der Gärtner und der Tod. Worum geht's?
Ja, erstmal, ich freue mich wahnsinnig, dass ich ihm mal begegne. Ich bin ihm bisher persönlich noch nie begegnet, bin aber großer Fan seiner Bücher, vor allem seines Romans Zeitzuflucht. Und in diesem jetzigen Buch, Der Gärtner und der Tod, da geht es um den Vater und den Sohn. Es geht um den Vater, der stirbt, der ein Gärtner war. Und es gibt einen ganz tollen ersten Satz und der geht so, mein Vater war Gärtner, jetzt ist er ein Garten. Und das ist eigentlich wie so ein Brühwürfel, so fängt das Buch an und die ganze Geschichte ist da eigentlich schon kondensiert. Also es geht um einen ganz kleinen Ausschnitt um zwei Menschen, Vater und Sohn. Und das ist ein tolles Vaterbuch, voll mit Gedanken über das Sterben und das Leben.
Georgi Gospodinov, der hat ja selbst seinen Vater vor kurzem verloren. Er macht auch keine Geheimnisse daraus, dass es auch seine Geschichte ist, sehr persönlich. Trotzdem steht Roman auf dem Buch. Warum eigentlich?
Ja, ich habe mich das auch gefragt und man hat wirklich den Eindruck, dass er hier am persönlichsten, am privatesten schreibt und er ist natürlich ein Autor, der sich schon immer viel Gedanken gemacht hat über Fakt und Fiktion und er hat eine Vorbemerkung in diesem Buch integriert und da schreibt er, dass einem eine Geschichte nicht mehr gehöre, sobald sie sich in Worte eingekleidet habe, dass sie dann genauso Teil der Wirklichkeit wie der Fiktion sei. Also Gospodinow grenzt sich hier bewusst vom autobiografischen Schreiben ab. Ich werde ihn danach morgen Abend ganz bestimmt fragen. Ich denke aber auch am Ende ist es eigentlich nicht so wichtig, wie ausgedacht oder nicht diese Geschichte ist, weil so klein der Fokus ist, sie erzählt etwas sehr Universelles. Also diese Hilflosigkeit angesichts des unaufhaltsamen Sterbens einer geliebten Person, das Zurückbleiben, die Erinnerungen und das Weitermachen und das Weiterleben, wenn man dann ein Hinterbliebener ist.
Zurück zum Titel, auch zum Vater. Was bedeutet der Garten für diesen Vater? Warum ist er dem so wichtig?
Ja, das ist natürlich die zentrale Metapher dieses Buches. Also der Vater wird hier sehr plastisch. Der wurde im Kommunismus gegängelt, ist erfolglos im Kapitalismus. Und dieser Garten, der wurde dann zu seinem Ort der Freiheit. Also durchaus im politischen Sinne, aber auch im emotionalen Sinne. Das war auch ein Ausdruck für ihn. An einer Stelle heißt es, er sprach durch ihn und seine Worte waren Äpfel, Kirschen, große rote Tomaten. Also das Ganze ist ungeheuer aufgeladen, metaphorisch. Keime, Samen, die aufgehen, Früchte tragen, dann wieder verblühen, vertrocknen, wieder zu Erde werden. Auf eine gewisse Art kann man sagen, kann ein Garten vielleicht sogar auf die Sterblichkeit vorbereiten.
Würdest du jetzt persönlich sagen, der Gärtner und der Tod, das ist auch ein Buch des Trostes?
Ich würde sagen, ja. Also er flicht immer wieder rettende Geschichten ein des Vaters. Immer wieder, wenn es zu traurig wird, dann erzählt er Anekdoten aus dem Leben seines Vaters. Und dahinter steht wirklich ein tiefer Glaube an die lebensverändernde Kraft von Geschichten. Also ein Buch über die Sehnsucht nach dem Leben, das fortgeht. So drückt er es selbst aus.
Vielen Dank, Anne-Dore, für diesen Ausblick. Morgen um 18 Uhr geht es schon los mit eurem Gespräch und der Lesung hier im Haus der Berliner Festspiele auf der Seitenbühne. Es gibt noch Tickets, die bekommen Sie über die Homepage des Internationalen Literaturfestivals oder auch an der Abendkasse im Haus der Berliner Festspiele. Auch wir hören uns morgen wieder um 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Bis dahin sage ich Ciao, ich bin Łukasz Tomaszewski.